der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andreas Schulte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Da sind wir wieder. 14 Tage sind um und Sie haben unseren Podcast ausgewählt.
Gott sei Dank.
Ne? Ja, Gott sei Dank, kann ja, man auch genau. sagen. Nein.
Ist ja immer ganz schön, wenn man auch weiß, dass einem irgendeiner zuhört.
Ach, bestimmt. Da draußen sind doch jede Menge Leute, die uns zuhören. Also, wenn ich mir die Analytics anschaue, dann geht das doch immer weiter bergauf.
Ja, ja.
Nö, wir freuen uns und machen Sie ruhig Werbung für unseren Podcast, um das mal vorweg zu sagen. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, der mit dabei ist.
Genau. Ja, worüber reden wir heute?
Heute, ach, einer meiner Lieblingsromane.
Einer deiner Lieblingsromane.
Ja, tatsächlich ist das einfach so, weil Hildegard von Bingen und das Siegel des Königs, ja, war ein Roman, der mich eher ja, so aus dem Hintergrund überrascht hat. Den habe ich nicht selber geplant zunächst. Da war der Verlag Emons und ich hatte einen Blanko-Vertrag und Emons hat mich dann von sich aus gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen historischen Kriminalroman mit Hildegard von Bingen zu schreiben.
Gab es da einen Grund, warum die das haben wollten? Weißt du das?
Ja, ja, ich weiß das. Das haben sie auch gesagt damals. Es gab 2013 einen Kollegen, Edgar Noske, der hat einen Roman geschrieben, Der Fall Hildegard von Bingen. Und der ist dann nochmal später in einem anderen Verlag erschienen. Und 2018 hat Emons den nochmal rausgebracht.
Ah, okay.
Und der ist ganz gut gelaufen. Und da hat damals dann Emons gesagt, Mensch, eigentlich ein zweiter wäre schön. Mhm. Edgar ist allerdings, ich glaube, 2013 schon verstorben gewesen.
Ui, okay.
Und ja, weil ich eben tatsächlich einen Blanko-Vertrag von denen hatte und auch nachgefragt habe, was soll ich denn jetzt schreiben? Und dann haben sie gesagt, sie haben doch schon historisch geschrieben, hatte ich ja auch mit den ersten vier Konrad-Romanen.
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich habe ein bisschen gezuckt.
Ja, Hildegard von Bingen, so im ersten Moment, ne, würde man jetzt auch nicht unbedingt.
Nee, mit dem Krimi.
Ja, genau.
Und vor allen Dingen Hildegard von Bingen. Der entscheidende Punkt ist Hildegard von Bingen, weil das ist ja so die eine Lichtgestalt als Frau im Mittelalter.
Ja, klar, also, die kennt jeder.
Ja, genau.
Wenn auch keiner so richtig weiß, was sie eigentlich gemacht hat, aber irgendwie.
Ist egal, aber irgendwie ist das. Also da gibt es ja auch heute noch, also wenn du es googelst, ist der Hammer.
Ja, ja,
also
ich weiß.
Kräuteröle, CDs, ja, Bücher. Alles.
Ja, gerade in der Kosmetik
Meditation,
ist die halt auch ganz arg.
Hau mich weg, ne? Also das war schon auch, dass ich davor gesessen habe und gedacht, ups, ja, und die soll jetzt einen Mordfall aufklären, Halleluja. Und habe dann eben halt überlegt und habe mir dann eine Woche Zeit gelassen, habe mir Biografien von Hildegard von Bingen, wir waren damals im Urlaub, habe mir Biografien auf YouTube angeschaut und alles Mögliche und habe dann gedacht, okay, nee, ich habe einen Plot gefunden sozusagen, so ein, wo ich das aufhängen kann, die Geschichte, also woran man den Mordfall festmachen könnte. Und habe der dann noch eine junge Novizin zur Seite gestellt, weil ich gedacht habe, das wäre ganz gut. Dann könnte die auch einen Teil der Mordermittlung übernehmen. Und diese junge Novizin, Isabeth, die wird dann eben halt auch deshalb wichtig, weil Hildegard von Bingen dann selber unter Mordverdacht gerät. Und dann kann sie ja nicht mehr weiter ermitteln. Da muss ja irgendjemand ermitteln. Die kann ja nicht dann.
Ja, aber das ist auch. Also, ich liebe das Buch ja. Ne? Also, das muss ich ja sagen. Ich finde das absolut großartig. Und das fand ich aber auch total schön an dem Buch. Ich meine, wir hatten vorher auch schon mal drüber gesprochen. Da war mir das auch noch gar nicht so extrem aufgefallen. Aber so im Nachgang, wenn man drüber. Also, wenn man das als Hintergrundwissen ja nochmal so hat, fand ich das halt eben total schön, dass sie eben die Hildegard von Bingen da nicht so Miss Marple-mäßig unterwegs ist, sondern in dem Moment ja eigentlich so ein bisschen zur Seite tritt und gar nicht mehr die Hauptperson ist, sondern eben die Elisabeth das ja letztlich ist, ja. Und das macht es irgendwie total schön zu lesen, ne? Also, weil irgendwie wirkt es doch authentisch, weil das kann man sich vorstellen, dass das so passiert, während ich mir eine Hildegard von Bingen jetzt nicht vorstellen konnte, dass
sie. Als Ermittlerin.
Ja, ganz genau.
Ja. Ne? Also, es gibt ja so Trends, dass da alle möglichen Leute aus dem öffentlichen Leben oder aus der Literatur irgendwie plötzlich ermitteln.
Ja,
ne? Also
genau.
Frau Merkel beispielsweise,
genau.
Die Queen habe ich letztens gesehen, ne? Also verstorbene Queen. Also Dinge, wo ich denke, ach, weiß nicht, muss nicht. Ne? Und gerade weil für viele Menschen Hildegard von Bingen so eine ganz, ganz wichtige Person ist, also sowohl was die Musik dann betrifft oder die Ernährungsvorschläge, ihr Wissen, was sie da hatte, auch als Person im Mittelalter quasi, weil die war schon auch jemand, der dann ja nachweislich richtig sozusagen Einfluss hatte auf die Reichen, auf die Mächtigen im Reich. da habe ich gedacht, boah, da muss er aufpassen.
Ja, ne, genau.
Also vorsichtig mit umgehen.
Ja, dass es auch nicht so kitschig wird. Ne? Das finde ich halt dann bei vielen Sachen so. Das wirkt dann so aufgesetzt, kitschig, wo man denkt so, ach nee, komm. Ne?
Genau. Nein, also das war jedenfalls klasse. Und offensichtlich hat es den anderen ja auch gefallen. Das war ja dann 2023 für den Homer, also letztes Jahr, 24 für den Homer Literaturpreis nominiert worden. Mhm. Also die Jury hatte gesagt, es wäre eines der 10 besten historischen Bücher im deutschsprachigen Raum. Das ist ja schon mal schön. Mhm. Ne? Insofern, ich mag dieses Buch.
Ich finde es auch total schön. Ich meine, wir haben das ja letztes Jahr, haben wir das ja auch zum Anlass genommen und haben da eine gemeinsame Veranstaltung draus gemacht, ne, wo du aus Hildegard von Bingen gelesen hast und das war toll.
Also, hat richtig absolut Spaß gemacht. Und ich würde auch sagen, ja, ich hatte auch Ideen für einen zweiten, aber da hat der Verlag jetzt erstmal gesagt, nur, wir gucken mal. Es kann auch in 2 Jahren sein, dass wir nochmal einen brauchen. Mhm. Schauen wir mal. Also das ist egal. Aber was wichtig ist, Hildegard hat ja auch ganz, ganz viele Ernährungssachen mit aufgeschrieben.
Genau.
Wie man dann sozusagen die Säfte im Körper des Menschen in Einklang bringt. Und natürlich wollen wir heute darüber reden, wie man denn dann quasi auch mit Essen morden kann im Mittelalter. Weil ich denke, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die uns heute verwehrt bleiben. Ja, weil früher hatten die ja gar keine Möglichkeiten, bestimmte Gifte zum Beispiel so ohne weiteres auszuschalten mit Gegengift. Magen auspumpen, wie soll das funktionieren?
Mhm, genau.
Also allenfalls Salzlösung und Erbrechen herbeiführen. Aber wenn das Gift erstmal im Körper ist,
Und vor allen Dingen, denn der Vorteil in Anführungszeichen, den das Mittelalter natürlich auch hatte, ist, dass ganz viel Wissen gar nicht vorhanden war und viele Sachen, die sie nicht kannten, wurden ja dann einfach irgendwelchen bösen Mächten zugeschrieben Geister oder keine Ahnung was. Da wurde nicht automatisch immer davon ausgegangen, dass das von menschlicher Hand passiert ist.
Ne? Was ich faszinierend finde im Grunde an diesem ganzen Zeitraum des Mittelalters ist, das kennen wir ja so aus verschiedenen Filmen, aber auch aus der Literatur, dass die Großen, die Reichen, sich dann ja Vorkoster geleistet haben.
Ja.
Ein Scheißjob, sage ich mal.
Super.
Ja, ja, wo ich denke, was soll das? Weil ich meine, wer ist denn so blöd, ein Gift zu verabreichen, wo derjenige dann schon direkt umfällt? Ja,
genau, super.
Ja, sondern da wartet man doch ab, dass man so langsam schleichend und vielleicht irgendwann in der Nacht die ersten Baukrämpfe einsetzen. Also
absolut.
Dazu sagen, ja, ich habe jetzt einen Vorkoster und dann bin ich safe. Ne?
Aber vielleicht war das auch einfach nur so Getue.
Ach, das ist eine interessante Idee.
Weil ich meine, das wirkt natürlich auch du ganz mein, toll.
Ja, ne? Natürlich. Ich habe einen Vorkoster.
Ja, klar.
Ja, klar. Okay.
Habe ich bei uns aus, der Hund.
Oh, Titus, wir müssen noch mal über dein Frauchen reden.
Schatz, möchtest du das essen? Der Hund mag es nicht.
Genau, ach schön. Der Hund hat es verweigert.
Genau.
Nein, also das wäre natürlich tatsächlich, ja klar, da müsste man überlegen. Aber Vorkoster, ich habe es nie kapiert,
ehrlich gesagt. Stimmt. Aber das gab es so ja nicht nur im Mittelalter, das gab es auch schon in den Asterix- und Obelix-Filmen bei Kleopatra.
Gut, okay. Das ist natürlich eine Quelle, Frau Köpper, wo ich sagen würde, hoppla, da hast du recht. Ja. Ja, Asterix und Obelix, Filme.
Die wussten das.
Die Filme bei Kleopatra. Nee, klar, ich dummchen.
Ja. Ja, meine Güte.
Ah, natürlich.
Sei froh, dass du mich hast.
Ja, natürlich, auf der anderen Seite vom Tisch. Und deswegen.
Genau. Wenn du nochmal Recherche machen möchtest, sag Bescheid. Ja, klar,
Asterix und Obelix. Ne? Genau. Ich komme auf deine Sammlung zurück. Ja, super. Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, weil du wolltest was zu essen servieren. Und dann reden wir über Morden mit Essen im Mittelalter.
Ja, schauen wir mal.
Ach so, wir warten, gibt's gar nichts heute? Schade.
Ja, ja doch,
ach,
aber
komm, ich rieche hier gar nichts.
Ja, es okay. hat auch seine Gründe.
Okay, dann bin ich jetzt aber sehr gespannt.
Bis gleich mal.
Kurze Pause. Na, diesmal ging es flott. Im Grunde ist die Nicole nur rausgegangen aus der Küche, kam wieder und stellte einen Teller auf den Tisch. Deswegen habe ich auch nichts gerochen, weil auf dem Teller, was ist es, Leberwursttaler? Nein.
Du kriegst gleich so dermaßen ein über die Rübe.
Ich verstehe das schon. Es sind
liebe Hörer und Hörerinnen, es würde jetzt mal einen Live-Mord geben. Der ist dann nicht kulinarisch, der ist einfach nur brutal.
Nee, der ist kulinarisch bedingt, weil ich wieder was Falsches gesagt habe. Okay, nein, warte. Nix sagen.
Ich sag
es
sind nix.
Ganz, ganz dünne, als würden Sie sagen, so im Hauch von Florentinern sozusagen, dunkelbraun gebackenes Gebäck. Das könnte jetzt herzhaft oder salzig sein, weil ich es noch nicht probiert habe. Ich greife jetzt zu.
Ich schenke in der Zeit mal einen Schluck Wein ein.
Aha, ach, da gibt es Wein zu? Mhm. Muss man sich die Kekse schön saufen? Okay, danke schön. Okay. Ich hätte es wissen müssen, dass sie lecker sind.
Du kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern.
Nö. Erzähl ruhig weiter.
Deswegen habe ich auch den Wein dazu ausgesucht. Wir trinken mal wieder vom Amalienhof unseren Wildmuskat, in dem Fall jetzt mal als Rosé. Ich sag mal schon mal Prösterchen.
Auf Na? Dich? Also die Dinger sind süß, mal erstmal gesagt. Ganz dünn ausgerollter Teig. Ungefähr, ich will mal sagen, so 3 Zentimeter groß im Durchmesser. 3,5 Zentimeter. Das ist aber nicht das Gebäck, was du bei der Lesung für Hildegard von Bingen gebacken hast, oder?
Doch, aber...
Die Muskatdinger?
Nee, das, was du meinst, waren die Muskatnüsschen. Die gab es ja ganz vorne.
Genau.
Nee, das sind die Hildegard von Bingen Nervenkekse. Aber in dem Fall nennen sie sich jetzt Nervenchips, weil sie ja so hauchdünn sind.
Nervenchips.
Nervenchips. Und das die fand ich halt wir. Total spannend. Ja.
Ja. Was hast du da reingetan? Ich muss noch einen essen.
Das ist, die kosten auch Nerven, wenn man die macht.
Oh, warum?
Ja, dass du die so dünn hinkriegst. Die sind nicht ausgerollt. Ja, weil das Problem bei so Teig ist natürlich auch, wenn der so hauchdünn ausgerollt ist, den kriegst du kaum ausgestochen. Und dann, da wird der Teig zur Rolle geformt und dann eingefroren, bis er hart ist. Und dann auf der Aufschnittmaschine hauchdünn aufgeschnitten. Ja, ich dachte, ich bin super clever, ne? Hab den gestern gemacht, den Teig, hab ihn über Nacht eingefroren, hab ich gedacht, dann ist er auf jeden Fall mal so, dass man, ja toll, dann ist er so hart, dass du, wenn du den auf die Aufschnittmaschine packst, das einfach nur grisselt. Da kriegst du keine Scheiben geschnitten, keine Chance.
Und dann musst du es ihn wieder antauen lassen.
Also musste ich wieder warten. Und,
also sehen, Frau Köpper hat sich richtig engagiert für diese Auffolge.
Manchmal mache ich das.
Manchmal machst du das.
Ja,
also wirklich,
genau.
Super.
Ja.
Also ich hätte das nicht mehr als Nervenchip gedacht, ehrlich gesagt. Also die total
ja, und diese Nervenkekse, das Besondere bei denen ist ja, dass da im Original richtig, richtig fett viel Gewürz drin ist. Das ist die Gewürzmischung, ist Muskatnuss, Nelke und Zimt. Und im Verhältnis, also Zimt und Muskat, gleiches Verhältnis. Und ein Drittel davon ungefähr ist Nelke. Und ich weiß noch, als ich die Kekse damals gemacht habe, da war ich mir nicht sicher, ob das lecker wird. Weil da kam im Original auf 1 Kilo Mehl 50 Gramm gemahlenes Gewürz. Und das ist richtig viel.
Ja,
weil ich meine, das wiegt
klar.
Ja nichts. Ja. Also ich habe jetzt hier bei diesen Nervenchips ist es deutlich weniger. Das merkt man auch. Ne?
Ja.
Das ist vom Gewürz her, finde ich, sehr angenehm. Die waren super lecker. Also waren sehr richtig dicke Kekse, ne?
Die waren super lecker, aber man muss natürlich dabei sagen, im Mittelalter wurden natürlich Gewürze aus 2 Gründen verwendet. Zum einen, um ranzigen Geschmack zu überdecken, wenn du Pech hattest, weil manche Lebensmittel vielleicht nicht mehr gut haltbar waren. Und zum anderen, weil es natürlich auch eine Frage des Prestiges war.
Ja, klar.
Du konntest zeigen, Mensch, ich kann mir Gewürze leisten. Ja, und dementsprechend haben die natürlich manchmal auch reingekloppt, als gäbe es keinen Morgen.
Ich habe das ja von meinem Gewürzhändler, der hatte mir das erzählt, also mit dem hatte ich mal gesprochen, hatte ihm erzählt, dass wir hier diese Hildegard von Bingen-Geschichte machen und eben diese Muskatnüsschen, dass ich mich total gewundert habe, wie viel Muskat da reinkommt. Und da hat er mir erklärt, dass das aber auch damit zusammenhing, dass früher die Gewürze ja wahnsinnig lange Wege hinter sich hatten, ne? Bis die mal da waren, wo sie dann, ne, wenn die aus dem Orient kamen oder sowas, dann waren die ja Wochen, Monate lang zum Teil unterwegs und die haben wahnsinnig an Aroma verloren. Und deswegen hat man sehr viel davon genommen, um dann überhaupt den Geschmack zu bekommen. Das Problem haben wir ja heute nicht mehr, weil die Sachen in 0, nix bei uns sind.
Naja, und weil Hildegard von Bingen auf der anderen Seite natürlich in ihren Ernährungsempfehlungen durchaus auch auf Gewürze gestanden hat. Also bestimmte Sachen da zu nehmen, damit es einfach gut ist für den Körper. Da hat sie natürlich schon drauf geachtet.
Ja, und das jetzt hier mit den Nervenkeks, da geht es wirklich darum, nervenberuhigend, ne? Wie auch immer. Also,
ich fühle mich auch schon viel ruhiger als gerade.
Ja, genau. Das ist so
vor der Pause.
Ja, ist klar, genau.
Nervenkeks.
Und deswegen, ne?
Und ein bisschen Wein.
Genau, und ich esse jetzt und du liest.
Ich lese, genau. Kurz noch eins. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man im Mittelalter im Grunde leichter morden konnte mit Essen. Eben halt, weil, ja gut, Vorköster war eine Sache. Ich denke auch, dass es natürlich ein anderes Wissen gab als heute über die Gefährlichkeit von manchen Pflanzenstoffen, glaube ich.
Ja, klar. Also ja, weil wahrscheinlich noch nicht mal beabsichtigt.
Weil viele Leute eben halt einfach einen ganz anderen Hintergrund hatten. Also weil vieles... Was die Leute damals eben halt gesagt haben, ja, das kann man nicht essen oder da muss man aufpassen oder man sollte eben halt beim Essen aufpassen. Also ganz tolles Beispiel, deswegen komme ich da drauf. Ich morde unter anderem in diesem Buch mit Atropa belladonna, mit Tollkirschen. Atropa belladonna ist aber im Grunde eigentlich als Substanz von den adligen Damen genutzt worden, um eine besonders große Pupille zu machen, was ja ein Schönheitsideal war. Also große, glänzend leuchtende, ne, weite Pupillen. Und deswegen haben die da zum Beispiel Atropa Belladonna bzw. Tollkirschen-Extrakt in die Augen geträufelt bzw. sich in die Augen gerieben.
Okay.
Ja, also wo man heute sagen würde, sag mal, seid ihr bekloppt oder was? Das ist ja, ein klar. Gift, ja, damit kann man jemanden umbringen. Ja, wer weiß, wie viele da auch hops gegangen sind letztlich, aber da hatten die keinen Vertrag mit.
Na klar.
Ja, das ging. Also nur das zur Erläuterung.
So, jetzt sind wir mal gespannt.
Ja, Atropa Bella. Ach so, und Tollkirschen haben natürlich super als, also ich habe mit Tollkirschen schon mehrfach gemordet in meinen Büchern. Ja, weil,
ja komm. Gut zu wissen.
Ja, es hat ja den ganz großen Vorteil, die Dinger sind süß, die sind tiefschwarz, sehen im Grunde aus wie tolle Süßkirschen quasi, nur ein bisschen kleiner. Und du kannst sie halt essen. Das ist das, der Knackpunkt. Also es gibt immer wieder Vergiftungen, wo Kinder eben halt an einen Tollkirschbaum gehen und einfach die kleinen schwarzen Beeren da essen oder die ein bisschen größer als große Heidelbeeren sind. Und wenn du die jetzt in Kirschkompott zum Beispiel mit reinmachst oder Trockenfrüchte,
merkt kein Mensch.
Mhm. Ja, und gehst dann trotzdem hops. Einer der Punkte ist, dass die Wahnvorstellungen auslösen am Anfang. Also du hast am Anfang ganz komische Symptome, Hitzewallungen, Wutausbrüche, Wahnvorstellungen, ja, und dann gehst du hops.
Okay.
Ne? Okay. Nur das zur Einleitung, warum der jetzt gerade. Es geht um Volkmar von Grein, eine Nebenfigur, die leider dann abtritt. So ein bisschen wie in Star Trek. Der Knabe, der mit dem blauen T-Shirt beim Landgang, der stirbt immer. Ne? Ah, Volkmar von Grein ist auch nur eine Nebenfigur, der kommt gleich weg.
Okay.
Den brauchen wir nicht mehr. Volkmar von Grein ließ den Löffel sinken und atmete tief durch. Bis eben hatte er noch seine Mahlzeit genossen, den warmen Haferbrei, die gebackenen Apfelscheiben mit Honig und das Früchtekompott. Aber jetzt war der Appetit wie weggeblasen. Heiß war es hier in der Kammer, viel zu heiß. Warum war ihm das vorher nicht aufgefallen? Fieberte er? Er ließ den Löffel achtlos auf den Tisch fallen und nesselte hastig an seinem Hemd. Luft. Er brauchte mehr Luft. Die Wände der Kammer rückten immer näher. Er musste heraus. Dieser schrecklich enge Raum nahm ihm die Luft zum Atmen. Eine bodenlose Frechheit war das, dass man ihm überhaupt dieses Loch zugeteilt hatte. Er würde sein Recht einfordern. Ein hysterisches Lachen erfüllte die Kammer. War er das, der da so hämisch lachte? Warum saß er überhaupt hier noch nutzlos herum? Der Tisch stand ihm im Weg. Platz, er brauchte Platz. Volkmar griff mit beiden Händen unter die Platte und warf den Tisch um das Geschirr, schepperte auf den Boden, sollten doch die anderen diesen Saustall sauber machen. Die Hitze wurde immer unerträglicher. Er brauchte Wasser. Seine Kehle war wie ausgedörrt. Mit beiden Händen griff er in den Ausschnitt seines Hemdes und riss es sich über der Brust weit auf. Schreiend stürzte er zur Tür, entriegelte sie und lief dann nach draußen. Er würde sein Recht einfordern. Ihm stand mehr zu als all den Speichelleckern und ewigen Ja-Sagern am Hof. Ein Mönch kam ihm auf dem Gang entgegen. Zumindest wollte er ihm Glauben machen, er sei ein Mönch. Aber das stimmte nicht. Nein, er, Volkmar von Grein, ließ sich doch nicht täuschen. Das war kein Mönch, das war der Teufel selbst. Und jetzt zeigte der sein wahres Gesicht. Eine schreckliche Fratze mit blutigen, spitzen Zähnen, die aus dem Mund ragten. Die Kopfhaut des Leibhaftigen platzte auf und Hörner, gebogen wie beim Ziegenbock, drängten sich nach draußen, wurden größer und größer. Das Verspeckspiel war vorbei. Der Teufel grinste ihn hungrig an. Blut und Eiter tropften ihm aus dem Mundwinkeln, während er ihn anfauchte. Aber Volkmar war nicht wehrlos. Oh nein! Neben ihm auf dem Gang stand ein schwerer, schmiedeeiserner Kerzenleuchter. Volkmar griff mit beiden Händen zu, hob ihn mühelos empor. Brüllend rannte er dem Teufel entgegen. Sein erster Schlag spaltete dem Leibhaftigen beinahe den Schädel. Blut spritzte Volkmar warm ins Gesicht. Er holte erneut aus und streckte den Teufel endgültig zu Boden. Hinter ihm schrie jemand auf. Volkmar wirbelte herum. Natürlich, ein Dämon kam nie allein. Gleich drei widerwärtige Kreaturen liefen auf ihn zu. Volkmar verzog höhnisch das Gesicht. Nur drei? Er war gewappnet. Töten. Er musste sie töten, bevor sie ihn in die Finsternis reißen konnten. Sein Brüllen hallte durch den Gang, als er sich ihn mit dem erhobenen, blutigen Eisenleuchtern zum letzten Kampf entgegenwarf. Du Schande. Ja, ich meine, Volkmar von Grein. Ja, und der überlebt auch nicht. Okay. Weil der Punkt ist, dass du, nachdem du diese Wahnvorstellung hast, irgendwann mal Herzversagen bekommst. Okay. Also dann setzt der Kreislauf aus und dann ist vorbei. Und ich hatte mir sehr genau durchgelesen. Es gibt zwei Bücher, die bei mir immer in der Handbibliothek, nenne ich das, also in meinem Regal am Schreibtisch stehen. Das ist schön, aber giftig, tödlich giftig. Das sind so, ich sag jetzt mal, eine Auflistung aller Haushaltsblumen, die man so im heimischen Garten hat, von Christrose bis Haumichtod, was du damit machen kannst. Mhm. Und dann gibt es noch eine Aufzeichnung von einem Kräuterbuch, wo auch giftige Pflanzen erwähnt werden. Und da stehen dann auch oft noch zusätzlich so Symptome drin. Und wenn du Glück hast, dann kannst du eigentlich die Symptome lesen und dann dir überlegen, wie kannst du das in der Geschichte umsetzen. Also Hitzewallungen, Atemnot, ja, Wahnvorstellungen, ja, also diese ganze Reihe von Symptomen, die so nacheinander ablaufen, bis hin zu plötzlichem Herzstillstand oder Kreislaufkollaps.
Das ist auch eben was, was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder ein Hörbuch gehört, da hat eine Kriminalbeamtin eine Droge selber ausprobiert. Es war halt eine Droge, die auf dem Markt ist, die nannte sich dann irgendwie Zombie-Droge, die hat Menschen dazu gebracht, quasi zu Kannibalen zu werden, eben auch aufgrund von Wahnvorstellungen. Und weil sie das verstehen wollte, hat sie da die quasi mal selber ausprobiert und hat das halt keinem erzählt, nur ihrer Freundin, hat sich da in so einem abgelegenen Landhaus eingeschlossen und hat das dann ausprobiert, um selber beurteilen zu können, was passiert denn da eigentlich. Und da habe ich jetzt eben so gedacht, hast du sowas auch schon mal gemacht? Oder ist dir das mal in den Kopf gekommen? Bestimmte Sachen, dass man einfach sagt, Mensch, damit ich da wirklich drüber schreiben kann, würde ich das mal ausprobieren oder mal erleben wollen, was
ich passiert denn da? Außer wenn die Hauptfiguren sich mit Wein zukippen oder so.
Das
probiere ich regelmäßig mal aus.
Ja, ist klar.
Nein, habe ich nicht. Da vertraue ich tatsächlich auf die Literatur. Was total super ist, sind so medizinische Fachseiten, die dann eben halt Gifte darstellen und die Symptome von Giften, damit Ärzte das besser einschätzen können.
Ist klar.
Wenn die Leute zum Beispiel eben halt in die Klinik kommen, da gibt es also ganze PDF-Publikationen im Internet. Wenn Leute in eine Klinik kommen und man hat dann bestimmte Symptome und weiß nicht, was hat der denn jetzt eigentlich? Wie soll ich das rausfinden, wenn der nicht mehr ansprechbar ist den Leuten, die ihn eingeliefert haben, auch nicht wissen, was ist. Denn zum Beispiel, ich habe mal mit einem Notfallmediziner ein Interview geführt, der hat zum Beispiel gesagt, ja, sie sind als Notarzt gerufen worden und der hat einfach einen Kreislaufkollaps gehabt, der Mann. Und dann haben die aber erfahren, dass der vorher Ecstasy genommen hat. Die Partygäste sagen, oh, der hat, glaube ich, Ecstasy genommen. Einer der Folgen von Ecstasy ist, dass du unglaublich viel Durst hast. Er hat also in kürzester Zeit 6, 7, 8 Liter in sich reingezogen und hatte dann einfach eine Elektrolytverschiebung. Das heißt, der Körper,
was alles gibt.
Ja, der Körper hat dann einfach nicht mehr genügend Elektrolyte im Blut und dann kippst du um. Und eine der Möglichkeiten ist dann direkt in die Klinik und gezielt Salzlösung dann zu injizieren, aber kontrolliert, damit das auch nicht wieder in die andere Richtung kippt.
Ja, schon klar, ja.
Und damit das dann aufzugreifen. Ja. Aber wenn du das natürlich nicht weißt, wenn du kommst auf eine Party, die rufen einen Notarzt und der liegt da halt einfach nur bewusstlos, dann weißt du natürlich nicht, warum ist der bewusstlos.
Ja, ist klar.
Und so ist das eben halt mit ganz vielen Giften auch. Und da kann man schon als Autor auch fündig werden. Also da stehen dann oft so Symptome drin oder wie der Ablauf der Vergiftung läuft, also in welchem Zeitraum man dann regen muss und wann kann man noch Gegengifte geben und sonst was. Das hilft dann manchmal weiter. Aber selber ausprobieren, ich bin da zu feige für, sag ich ganz ehrlich. Also ich traue mich das nicht. Ich würde das auch nicht machen wollen. Nö. Also wenn ich drüber, nö.
Also ja, aber es war jetzt eben einfach mal was mir so durch den Kopf ging.
Ich finde das ja auch immer faszinierend. Ich habe mal mit einem Drogenfahnder gesprochen beim BKA und der sagt, er wird sich immer in die Ecke werfen. Das kennt man doch aus den so amerikanischen Filmen.
Ja, wenn
die finden so weiße Päckchen,
dann zack,
und schneiden die auf, Zinger anletschen.
Ja, das ist Heroin.
Das ist Koks.
Koks, aber guter Koks. Ja. Und der sagt,
ist immer, gestreckt mit.
der sagt, das geht gar nicht. Das machst du doch nicht. Mhm. Du gehst doch nicht als Polizeibeamter hin und lutscht da mal an einer unbekannten Droge rum, bist du bekloppt, ja?
Genau.
Aber das ist ja so, das kennen wir ja. Das ist so wie mit dem neben die Leiche hocken ohne Schutzkleidung, ja?
Genau.
Und ohne Handschuhe und so.
Mach jetzt hier gar nicht irgendwie andere Spuren drauf. Nee,
Und sagen, na, was haben wir denn heute hier? Ne? Und der sagt dann, wie damals die andere BKA-Beamtin gesagt hat, ungefähr 1000 Trugspuren, sie Arsch.
Sehr cool.
Weil der mit feuchter Aussprache vielleicht noch, ne?
Ja, genau.
Vielleicht noch mit einer Pommes in der Hand. Ja, mit einer Pommes in der Hand.
Super.
Mit einer Pommes
oder Zigarette. In der Hand. Zigarette.
Oh, Zigarette.
Ja, komm, ne? Genau. Kippe im Mund.
Ja, gut. Zigaretten sind uns im Mittelalter natürlich nicht begegnet, sagen wir mal ganz ehrlich. Aber bei den ganzen anderen Sachen total super. Also, und da denke ich, das macht schon Spaß. Da kann man dann eben halt mal so aus dem Vollen greifen, weil die Leute einfach eigentlich keine Chance haben. Sind sie einmal vergiftet, ne?
Ja, und ich denke mal, da gab es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, weil auch so Getränke bei denen ja ganz anders geschmeckt haben als bei uns heute. Ne?
Oh,
viele
ja.
Sachen waren ja, ich sag mal, Würzwein. Bitter. Ja, oder, oh. oder ja, wie gesagt, mit vielen Gewürzen und all solchen Sachen. Da kannst du natürlich toll auch was drunter verstecken, was du sonst heute gar nicht so machen würdest.
Vollkommen recht. Hm? Aber da sollten wir mal drüber reden. Wir werden mal irgendwann eine Folge über Bier machen. Da kann ich Ihnen verraten, da kann man mit morden, das wird ein Knaller.
Mit Bier?
Mit Bier.
Okay.
Ja, erzähle ich dir später mal.
Ich bin gespannt. Bist.
Alles
klar. Ja. Das so. Kann auch dauern. Das kann
So ist es. Ja, das war's im Grunde eigentlich, weil wir darüber gesprochen haben, wie man bei Hildegard von Bingen im 13. Jahrhundert Leute um die Ecke bringen konnte.
Genau.
Zum Beispiel mit Atropa Belladonna, der Tollkirsche.
Genau.
Gibt's auch in vielen heimischen Gärten. Aber wir wollen da keine Hinweise.
Nein, machen wir nie.
Wir wollen
irgendwie animieren oder so.
Bleiben Sie dagegen gesund, damit Sie auch in 14 Tagen unseren neuen Podcast hören können. Wir freuen uns drauf.
Ja, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Und wie immer, ne, schauen Sie gerne mal bei Instagram rein. Da wird es auch dann wieder ein Bild geben von dem Buch. Was ich nur empfehlen kann. Also alle, die so ein bisschen Spaß haben am Mittelalter, das Buch, das lohnt sich wirklich. Ja, und wie gesagt, auf Instagram bei abserviert_podcast finden Sie das. Und wir freuen uns drauf, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.
Gott sei Dank hat Nicole jetzt so lange geredet, dass sie aufessen konnte mit dem Mund. Schön, dass Sie machen Sie es gut.
Genau.
Viel Spaß. Tschüss.
Ciao, ciao.